Gut, dann herzlich willkommen zum Interview. Ich freue mich total, dass ich dir heute ein paar Fragen stellen kann. Also, ich habe auf deiner Webseite gelesen und ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, dass du durch die Arbeit oder so Work von Byron Katie diesen Frieden gefunden hast oder den dich selbst gefunden hast. Ist das so?
Ja, den Anfang des Friedens. Den Anfang, ja. Die Überprüfung von Angstgedanken basiert ja auf der Projektion und der Umkehr. Und ich hatte mich auf diesen Prozess eingelassen, ganz intensive Ausbildung. Es war im Jahr 2000 mit Byron Katie in Bad Neuenahr. Und in der Folge hat sich quasi herausgestellt, und das war ein sehr starkes, neues Erlebnis, ein ungewohntes, dass nicht meine Mutter und mein Vater mich geboren und gezeugt haben oder gezeugt und geboren haben, sondern ich habe sie geboren in mir. Ich habe quasi Mutter und Vater bekommen, erstmalig, nachdem ich vorher nur in Abwehr war, Unzufriedenheit. Ich hätte mir bessere Eltern gewünscht. Und all diese Aspekte, diese urteilenden Aspekte, konnte ich halt in mir finden. Und das war der Anfang einer neuen Geburt. Und hier, von hier aus begann quasi die Erfahrung des Lebens, dass eigentlich alles umgekehrt ist. Also ich habe sie in mir geboren. Und nicht nur meine Eltern, sondern eigentlich die ganze Welt konnte ich im Nachhinein in mir erkennen. Und das ist sowas wie ein mystisches Erlebnis. Ja, in der Folge dieser Umkehrarbeit zu mir selbst fanden halt weitere, tiefere Wahrnehmungen statt. Ich nenne es manchmal, es waren so drei Etappen der Erfahrung der Schwerelosigkeit. Diese Überprüfung von Angstgedanken hat mich quasi dazu geführt, zu erkennen, dass auch der Gedanke, ich muss essen und trinken, um den Körper am Leben zu erhalten, ein Glaubenssatz ist. Also die grundsätzliche Erfahrung von dieser Byron Katie-Arbeit ist, überhaupt erstmal zu wissen oder erkennen, was Glaubenssätze überhaupt sind. Und da die Umkehrung eines schmerzlichen oder von Angst begleiteten Gedankens stets wahrer war oder immer noch ist, hat quasi das Essen erstmal aufgehört, weil ich muss den Körper nicht mit Nahrung versorgen, damit er sich bewegt. Und es war so klar, dass hier die erste Erfahrung der Schwerelosigkeit kam. Ich bin bewegt von einer Kraft, die außerhalb meines Verstandes existiert, auf die ich keinen Einfluss habe. Die Bewegung des Körpers kommt also nicht aus der Nahrung, die wir uns anessen, wo wir uns Energie zuführen, sondern von einer Kraft, die außerhalb von uns existiert und die uns bewegt. Diese Erfahrung dieser Kraft ist oft nicht so leicht wahrnehmbar, weil wir uns Energie, physische Kraft über die Nahrung zuführen. Ja, das war eigentlich eine Folge dessen, dass ich mich seitdem immer an die Umkehrungen halte und nicht an die ursprünglichen Glaubenssätze. Ich bin bewegt. Und in diesem Zustand, der ist sehr aufregend, gibt es kein Ich. Also ich kann mich nicht bewegen. Es geschieht. Bewegung geschieht.
Also heißt das, das Herz oder der Verstand ist so und die Essenz abgesunken und lebt daraus, oder?
der Verstand, es wird, der Verstand wird nicht gebraucht, um sich zu bewegen. Es geschieht einfach. Es geschieht.
Also ist das denn immer noch so, dass du nichts bist und also von dieser Essenz lebst, oder ist es?
Also inzwischen esse ich auch wieder, doch diese tiefe Erfahrung bleibt halt in der Erinnerung. Und das Ungewöhnliche daran ist, dass an diese Offenbarungen des Bewegtseins weitere Offenbarungen gekoppelt sind. Und mich hat es quasi in dieser Zeit, wo ich nichts gegessen habe und mehrfach auch bis zu 10 Tagen nichts getrunken habe, so schwerelos gemacht, dass ich eines Tages da vor dem Meer stand und ich war dabei, fast übers Wasser zu gehen. So leicht, so aufstrebend war diese Kraft in mir. Und bevor dieser Schritt getan wurde, kam ein Gedanke irgendwoher, ich weiß nicht woher, ich gehöre noch dazu. Und das hat mich quasi unten gehalten und in der Welt gehalten. Und da habe ich wieder angefangen mit Trinken und auch später dann mit Essen. Ja. Und im Nachhinein kann ich mir natürlich so eine Geschichte erzählen. Es muss so sein, weil ich soll noch in der Welt sein, um vielleicht mit dieser Botschaft andere zu erreichen, dass der Einzelne hier nicht die Kontrolle hat und nicht der Handelnde oder die Handelnde ist, sondern dass Bewegung geschieht. Es ist möglicherweise, ich weiß nicht, könnte sagen, Gottes Wille, dass ich diese Welt nicht verlasse, die Auflösung des Körpers, um hier noch diese Bewusstseinsarbeit weiterzutragen. Es ist vielleicht nur eine Geschichte, keine Ahnung. Und ich habe eine ganze Weile diese offenbarende Zeit genossen. Es war wie ein Tanz, ein völlig neues Lebensgefühl. Ein Tanz einfach. Und dann kam die dritte Erfahrung der Schwerelosigkeit. Da ich bewegt bin und keine Kontrolle habe über den Körper und überhaupt über das Leben, habe ich einen Prozess in der Dunkelheit gemacht. Und am 7. Tag passierte der Austritt des Bewusstseins aus dem Körper. Es kam eine Kraft, die hat mir quasi den Schopf weggezogen. Das war die Erfahrung. Dann ging mit einem Tick-Tack, Tick-Tack und Jüt und einem Geräusch kam das Bewusstsein heraus und es stand quasi über im Raum und ich habe den Körper liegen sehen. Und die erste Offenbarung war, was ich verlassen habe, ist die Dummheit des Körpers. Und das ist keine Bewertung, sondern all das, was körperlich identifiziert ist und glaubt, dass es ein Körper ist. Es ist unbewusst. Es ist der Schlafzustand des Bewusstseins. Diese Erfahrung war damit verbunden. Und dieser Moment des Bewusstseins, das außerhalb von dem Körper existiert, kam dann nach einer Zeit zurück mit einem Geräusch auch wieder. Es war wieder ein Geräusch. Ein Plumps, wie ein Plumps. Das Bewusstsein ist zurück in den Körper geplumpst und da war ich wieder im Körper als Bewusstsein. Und an all diese Erfahrungen des Bewusstseins, also dessen, was ich wirklich in Wahrheit bin, das zu verbreiten, kann ich einfach gar nicht mehr anders, als das zu tun. Und so hat sich Schritt für Schritt auch so ein Kreis von Menschen zusammengefunden. Ich nenne es die Sangha, die regelmäßig an diesen Offenbarungen teilhaben. mit solchen offenen Ohren können nicht genug kriegen von diesen Worten, die eigentlich nicht von dieser Welt sind. Und doch sind sie sehr, sehr wahr. Es trifft das Herz. Und so hat sich diese Bewusstseinsschule auch gegründet. Die haben wir dann gemeinsam aufgebaut. Eine Internetplattform, die gibt es noch nicht so lange. Und die Sangha, die Teilnehmer aus der Sangha schreiben dann die eigenen Erfahrungsberichte. Ihr könnt sie aufrufen unter Geistreich.
Mit solchen Ohren, da fällt mir ein, wer Ohren hat, der höre, oder?
Ja, das ist die Schwierigkeit, hören und es wirklich zu hören. Meistens hören wir ja mit den Ohren, ja, also sowieso. Aber die Ohren sind durch die Körperidentität Interpretationsorgane. Wir hören alles durch unsere Geschichte hindurch. Und dann erreicht uns das Hören in der Tiefe nicht immer. Und doch kann ich sehen bei diesen Sangha-Teilnehmern oder bei den Teilnehmern am Umkehrkurs, dass dieses tiefere Hören bereits geschieht. Und dann gibt es immer wieder den Wechsel. Wir hören die tiefe Wahrheit dessen, was ich wirklich bin. Und dann springt der Verstand wieder ein und wir leben das Alltagsleben. Und so ist das ein Prozess zwischen Erinnern der Wahrheit dessen, was ich bin, und der Vergessenheit, wo ich denke, ich kann noch irgendwas machen, ich kann noch irgendwas erreichen. Und wenn der Stress bemerkt wird, dann gibt es diese Rückkehr, dieses Loslassen, das passiert durch die Erinnerung.
Ja, danke erstmal.
Ich habe mich gefragt, dass der Umkehrkurs, kann ich mir das so vorstellen, dass man dort wie bei Byron Katie so ein Arbeitsblatt oder sowas durcharbeitet mit einem Glaubenssatz oder einer Behauptung oder wie auch immer?
Ja, das wird auch gemacht. Und meistens ist das der Anfang. Der Anfang dieser Reise nach innen. Aber es ist auch nicht nur der Anfang. Wir schreiben Gedanken auf, die Stress erzeugen, die Angst erzeugen. Meistens ist es die Todesangst, die sich hinter jeder Angst verbirgt. Und wir landen ganz schnell bei dem Gedanken, der dann zur Überprüfung auch freisteht. Wenn der Körper stirbt, ist kein Bewusstsein mehr da. Kannst du wirklich wissen, dass das wahr ist? Da beginnt stilles Hören, Hören nach innen gerichtet. Und hier ist die Möglichkeit, in einen Raum einzutreten, der weiter ist als die Vorstellung, als die Ich-Denke-Vorstellung.
Ich habe das gemerkt, als du das eben ausgesprochen hast, hat es sofort sich was verändert bei mir. Ich würde da jetzt am liebsten drin bleiben, sag ich mal, in dem Raum. Hol mich jetzt aber zurück, um noch ins Mentale zu kommen, um noch Fragen zu stellen. Auf der Homepage nennst du es, glaube ich, spirituelle Unterweisung. Da habe ich mich gefragt, was du genau damit meinst, ob du vielleicht ein Beispiel geben kannst.
Na, diese, wenn ich das spirituelle Unterweisung nenne, dann bedeutet das, ich spreche von den inneren Offenbarungen durch diese Bewusstheit, die ich bin. Also ich spreche aus dem Bewusstsein, dass ich bin, und das ist nicht körperlich. Und das zu hören ist, bringt jeden, wie dich vielleicht auch jetzt gerade, in einen Raum in der Weite. Und je nachdem, welche Fragen halt kommen, kann ich dann halt darauf antworten. aus dem Bewusstsein heraus und nicht aus dem, was ich denke oder aus einer Meinung. Und die Führung ist die Frage, kannst du das wirklich wissen, was du denkst? Dass kein Bewusstsein da ist, wenn der Körper stirbt? Und das ist die grundsätzliche Unterweisung eigentlich, wo die Angst vor dem physischen Tod sich verliert, dass man in diesen Raum eintritt, der Weite, die ich bin, die dasselbe ist wie jeder andere. Erinnerung. Und in der Rückkehr in den Verstand erfahren wir gemeinsam immer wieder, wie der Verstand funktioniert. Er versucht, die Angst vor dem Tod zu kompensieren. Und es ist wichtig, diese Erfahrung zu machen, was du nicht bist. Ich glaube, es hat der Ramana mal so gesagt, kann ich mich erinnern, vor ein paar Jahren mal was drüber gelesen. Erkenne, wer du nicht bist. Und das ist, wie der Verstand funktioniert, der körperlich eine körperliche Erscheinung erzeugt. Und wenn du erfährst, was du nicht bist, dann siehst du, wer du wirklich bist. Das ist ein Erkennen, wer du wirklich bist. Und das Interessante dabei ist, irgendwann wurde ja dieses Enneagramm-Symbol von Gurdjieff im Westen bekannt gemacht. Er hat es von den Sufis übernommen, die Weisheit verkörpern. Und es wurden Zuordnungen zum Verstand hergestellt, wie der Verstand funktioniert. Ihr kennt sicherlich alle, ihr habt schon mal davon gehört, von diesen Persönlichkeitszuordnungen. Und die sind eigentlich gar nicht wichtig, sondern diese Weisheitssymbolik des Enneagramms ist eigentlich nichts als die Spiegelung. Das Symbol ist Spiegel der Vollkommenheit des Bewusstseins, dass du bist. Oder dass ich bin, was dasselbe ist, wie du bist. Und wer quasi schaut mit dem Verstand auf andere Menschen und denkt, ja, das ist ja der und hier bin ich, der irrt. Wer genau schaut und seine Gedanken über den anderen Menschen fließen lässt, kann erkennen, dass in dem Moment, wo diese Gedanken da sind, dass ich das selbst bin. Also ich will damit sagen, diese Anerkennung der Spiegelung, dass der andere dasselbe ist wie ich, das ist der Weg auf der Integrationslinie des Enneagramms. Und hier und jetzt kannst du dich in der Vollkommenheit deines Seins erkennen. Also die Byron Katie-Arbeit ist quasi ein heiliges oder heilsames Handwerkszeug der Selbsterkenntnis durch die Anerkennung der Spiegelung, die sich darin verbirgt. Also die Anerkennung der Spiegelung ist die Grundlage dieser Gedankenüberprüfung. Und es ist der Weg der Integration dessen, was ich als Person scheinbar nicht bin und was draußen erscheint. Und letztendlich in der Vervollkommnung dieses Weges ist alles, was draußen ist, eine Erscheinung meiner selbst. Es ist etwas, was dem Verstand nicht zugänglich ist, und doch ist es so wahr. Es ist Erscheinung. Das war beispielsweise sowas wie eine spirituelle Unterweisung.
Also ich stelle mir das leicht verständlich vor, wenn ich das auf andere anwende, also Gedanken, die ich über andere habe. Und wenn ich das jetzt aber auf meine Gedanken mir selbst gegenüber anwenden möchte, also zum Beispiel, ich muss immer alles bestimmen oder sowas zum Beispiel, da könnte ich mir vorstellen, dass das schwieriger ist.
Also ich brauche die Kontrolle, ich muss alles selbst bestimmen. Die Spiegelung hört ja da nicht auf, sondern sie basiert ja auf der Nicht-Dualität des Bewusstseins. Und an dieser Stelle kehren wir diesen Gedanken, ich muss alles bestimmen, einfach mit Nicht um. Wir kreuzigen das nicht. Könnte das auch wahr sein? Das ist wieder der Eintritt in diesen Raum. Hier und jetzt. Du musst alles bestimmen. Wenn du es umkehrst, sprich mal diese Umkehrung aus.
Ich muss nicht alles bestimmen.
Könnte das auch wahr sein?
Ja.
Es ist sogar die Wahrheit, weil es sogar nicht mal möglich ist, alles selbst zu bestimmen. Der Verstand narrt uns. In diesem Moment, wo ich erkenne, ich muss nicht alles selbst bestimmen, passiert etwas. Und die Schwierigkeit ist, oder der Auftrag, sage ich mal, ist, dieses Bewusstsein, was eindeutig wahrer ist, ich muss nicht alles bestimmen und trotzdem bin ich noch hier und es geschieht etwas, was immer wundervoll ist. Das ist der Moment der Hingabe und der Demut. Das ist liebendes Gewahrsein. Erkenne selbst, ich muss alles bestimmen. Fühlt sich das wie Liebe an oder ist das eher Stress?
Ja, das ist nicht aushaltbar.
Es ist nicht aushaltbar. Dann würde ich mich doch lieber an die Umkehrung halten. Und wenn du dir die Umkehrung aufrufst, wir machen hier beispielsweise im Umkehrkurs diese sogenannte Spiegelarbeit. Wir stellen uns vor den Spiegel und sprechen diese Umkehrung in den Spiegel hinein. Ich muss nicht alles bestimmen. Und jedes Mal, wenn du diese Umkehrungen einblendest, die eigentlich jedes Mal viel wahrer sind, passiert diese Öffnung in das neue Sein, das eigentlich das Alte ist und schon immer hier war. Also die Umkehrungen nicht vergessen.
Also ist das so diese Übung, die einen eigentlich den ganzen Tag begleiten kann, sobald man merkt, dass man einen Gedanken hat oder einen Wunsch hat, der es eng werden lässt, dass man das umdreht?
Ja, das ist die Botschaft von Enge. Enge ist Angst, ist ein schmerzliches Gefühl. Und es ist jedes Mal, manchmal sage ich die Kirchenglocke, ey, wach auf, ist es wahr? Es ist ein Signal zu stoppen und die Umkehrung einzublenden. Und das ist quasi ein Hausrezept, das du immer anwenden kannst für dich selbst. Du brauchst keinen Lehrer, keinen Guru. Diese schmerzliche Enge anzuerkennen als Wecksignal, um jetzt in die Umkehrung, in das Bewusstsein, was wahrer ist, einzutreten. Es ist immer jetzt im Alltag möglich. Das war ja, das ist das, Das habe ich ziemlich früh begriffen oder erkannt, als ich anfänglich diese Byron Katie-Arbeit intensiv getan habe. Das ist wie eine Erlösung. Man braucht keinen Lehrer, keinen äußeren Guru. Es ist ein Handwerkszeug, das man selbst benutzen kann. Diese Fragen oder die Umkehrungen führen dich jedes Mal in das Bewusstsein hinein. Jedes Mal. Und dafür ist jeder selbst verantwortlich. Und am Anfang braucht es eine gewisse Einführung, wie genau das vonstatten geht. Das will ich jetzt auch nicht bestreiten. Viele versuchen, diese Arbeit allein für sich zu machen. Es ist manchmal gar nicht so hilfreich, sondern wenn am Anfang eine Führung angenommen wird, wie man damit umgeht, dann ist das hilfreich, weil normalerweise kennt der Verstand nicht wirklich, was alles Glaubenssätze sind. Und vor allem, wenn du das Beispiel anführst, ich muss alles bestimmen, tiefer schauen, was ist denn der Grund dafür, dass du das denkst, dass du das musst? Kann das sein, dass du glaubst, wenn ich nicht alles selbst bestimme, bin ich weniger wert? Oder dann gehe ich verloren, dann werde ich von anderen bestimmt.
Ja, ich würde schon sagen, dass die Todesangst wieder da drunter ist. Also
Todesangst, ja.
Den Minderwert sehe ich jetzt nicht, eher die Todesangst.
Wenn ich also nicht alles selbst bestimme, muss ich sterben? Dann bin ich bedroht? Ja. Ist das wahr?
Nee, es stimmt überhaupt nicht.
Was bedroht ist, ist dein altes Leben, wo du die Kontrolle hast. Und das ist richtig. Das bricht zusammen und das Leben, das Liebesleben aus dir selbst heraus geschieht. Es ist der Anfang des Liebeslebens, das du bist in Demut. Es wird nicht von jedem so gehandhabt. Da ist eine große Angst, unterzugehen. Aber das, was du bist, ist nicht verletzbar. Es ist von Anfang an immer hier. Es ist verborgen. Tief in dir ruht es und schläft es, weil diese kindliche Programmierung des Verstandes, ich brauche dies im Leben, um gut zu überleben, ich brauche Leistung, Erfolg, eine gute, gut funktionierende Familie, einen Partner, ich brauche Sex, schöne Gefühle, Erlebnisse. Das sind all diese Kinderprogramme, die das, was du wirklich in Wahrheit bist, verdunkeln. Also schauen wir uns diese Programme an und kommen tiefer zu uns selbst. Es ist ein Prozess, ein Liebesprozess zu sich selbst.
Und ist es so, du bist momentan, glaube ich, in der Nähe von Potsdam in Sedin, dass man dort einfach so hinkommen kann oder meldet man sich vorher bei dir an oder?
Na, jetzt beginnt am Wochenende das Sommercamp Und die Sangha trifft sich und es werden auch immer wieder neue Interessierte herzlich willkommen sein. Kann man sich anmelden, ja. Und das mal ein paar Tage miterleben. Der Eintritt in die Weite, in das, was du bist. Und du kannst teilhaben, wie die anderen auch diesen Prozess immer wieder sich anvertrauen, aber wie der Verstand immer wieder hochspringt und die Kontrolle übernehmen will. Und wenn du das ein paar Mal miterlebt hast, fängt es an, dass es lustig wird. Du glaubst dem Verstand nicht mehr und du bist immer noch hier und wie in Unschuld geboren, wie ein neues Wesen. Da kommt manchmal so der Ausbruch oder der Ausruf, ja, wenn ich mich an die Umkehrung halte, das bin ja dann nicht mehr ich, als ob das furchtbar ist. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Nicht mehr ich zu sein, nicht mehr mit diesem Ich identifiziert zu sein. Und du wirst noch hier sein, doch das liebende Wesen sein, das du bist. Das ist wie eine neue Geburt.
Naja, Carina, ich hätte noch eine Frage, also wie du im Moment die Zeitqualität so siehst. Das ist ja gerade so eine Zeit, die ist ja nicht ganz so einfach, ob du da was zu sagen möchtest.
Es ist das, wie wir gerade an dem Punkt waren, wenn ich nicht mehr selbst bestimme, fühle ich mich bedroht. Und diese Bedrohung, die schwebt quasi wie ein Damoklesschwert über uns. Und das ist normal in dieser Welt, wenn wir mit dem Ich identifiziert sind, diese Ich-Identität erleben, dann ist dieses enge Ich, es ist wie eine Enge, erschafft eine Körperidentität. Und wenn ich dann glaube, ich bin der Körper, und wir sehen, Körper müssen sterben, dann fängt der Horror an, wir wollen überleben. Und im Ich der Körper, in dieser Enge zu leben, ich der Körper, das erschafft sofort das Gefühl, etwas da draußen kann mich, also den Körper, bedrohen. Also basiert quasi das weltliche Denken auf der Vorstellung von Bedrohung. Der Mensch, der glaubt, er ist ein Körper, hat ein Feindbild. Und dieses Feindbild wechselt. Mal ist es der Virus, mal ist es Putin, mal ist es der Nachbar nebenan. Der Mensch, der glaubt, er ist ein Körper, hat ein Feindbild, weil er sein körperliches Leben erhalten will. Was kann ich da machen? Frieden in der Welt zu schaffen, kollektiv oder gesellschaftlich, ist so gut wie nicht möglich. Doch diesen Frieden zu schaffen, in sich selbst, das ist der Ausweg. Die Flucht nach innen, nicht die Flucht vor dem Feind. Der Feind ist nur angenommen. Der Feind ist das, was ich scheinbar nicht bin, was ich in mir nicht erkenne als das, was ich bereits bin. Also die einzige Lösung, die ich sehe, ist tiefe Selbsterkenntnis. Das Feindbild belichten. Und für diesen Frieden ist jeder selbst verantwortlich, jeder Einzelne.
Und was ich auf deiner Webseite auch gelesen habe, dass du da so ziemlich im Wald irgendwie lebst und auch, also sehr naturverbunden bist, oder? Aber du lebst nicht irgendwie autark, oder?
Ja und nein. Es gibt hier einen Garten und Die Sangha kommt auch regelmäßig. Wir erhalten das Grundstück auch gemeinsam. Wir bauen Gemüse an, leben. Wir könnten autark leben, aber es gibt noch viele Versuchungen, was Supermärkte und andere Märkte noch zu bieten haben. Das kann dann auch noch, wird dann auch noch dazu gekauft. Und wir nehmen dann auch gemeinsame Mahlzeiten an. Aber die Essenz ist, wir haben das, was wir brauchen, und wir brauchen das, was wir haben. Und wenn darüber etwas gekauft wird, dann ist das auch nicht falsch. Doch wir machen uns jedes Mal bewusst, dass das da ist, weil wir es jetzt brauchen oder weil wir es jetzt haben, aber wir brauchen es nicht. Also dieses autarke Leben ist immer und jederzeit möglich. Und wir schließen da nichts aus. Das ist kein, wie soll ich denn sagen, kein Konzept oder keine Philosophie, wo ich sage, wir leben jetzt nur autark. Das bestimme ich nicht. Aber es ist möglich. So wie das mit dem Essen grundsätzlich ist, aber der normale Mensch sieht das so nicht. Ich kann essen, aber ich brauche es nicht. Und dieses Bewusstsein wird hier genährt im Umkehrkurs immer wieder, sodass sich der Horror gar nicht erst breit machen kann, wenn jetzt die Preise steigen und eine Existenzangst droht. Was ich nicht habe, brauche ich nicht. Und das, was ich bin, boah, das ist so groß, ich lebe davon, von dem, was ich bin. Und es ist immer perfekt.
Und im Winter bist du dann auf Pomera und da ist es auch so ähnlich, oder mit Garten?
Ja. Ja, da ist es so ähnlich. Also da habe ich keinen Garten in dem Sinne. Ich bin manchmal bei einer Freundin, die hat einen Garten. Und ich habe eine kleine Wohnung gemietet und ich ernähre mich überwiegend von den Südfrüchten. Gomera ist eine Bananeninsel.
Und du hast geschrieben, es ist sogar möglich, im Gefängnis frei zu sein.
Ja, das. Die Freiheit ist in mir selbst. Das Gefängnis ist der Ich-Gedanke. Ich brauche es, selbst zu bestimmen. Ich brauche die Kontrolle. Ich brauche noch dies, um erfolgreich zu sein. Das will ich nicht. All diese gelernten gedanklichen Programmierungen, die aus dem der Verstand besteht, sind das Gefängnis im eigenen Kopf. Es ist wie ein Straflager. Und wenn du dich an die Umkehrungen dieser schmerzlichen oder Stressgedanken hältst, das ist, wie sich die Tür öffnet und du bist frei.
Und du hast doch mehrere mystische Bücher geschrieben, ne? Oder sind das überhaupt mystische Bücher schon, ne? Mystik bedeutet Einssein mit dem?
Ja, Mystik, unter Mystik verstehe ich, dass ich klar bin, wer ich bin, dass ich hier nicht die Kontrolle habe, dass ich bewegt bin und das ist die Erfahrung der Schwerelosigkeit und des Bewusstseins. Und das, was ich bin, ist nicht körperlich. Und darüber schreibe ich in den Büchern. Und zwei davon sind auch in Versform geschrieben, in Reimform. Es sind heilige Verse, Universe oder Umkehrgedichte nenne ich das. Könnte man einen neuen Eintrag mal machen ins Wikipedia, wenn das jemand mal möchte. Univers sind Verse, Worte aus dem inneren Bewusstsein, von denen sich jeder angesprochen fühlen kann, wenn er sich für das Neue öffnet. Geheimnisvolle Spiegelung, mystische Verse, die das Bewusstsein wecken. Mensch und Bewusstsein war das erste Buch. Ich habe es genannt Offenbarungen durch The Work of Byron Katie. In Versform geschrieben. Und für manche, die den Fließtext mehr lieben als diese poetischen, besinnlichen Verse, ja, da kam dann das Buch Das Mysterium der Schöpfung oder die Architektur des Geistes, der sich hier in der Welt verwirklicht im und durch den Ich-Verstand. Und zu dieser mystischen Erfahrung des Bewusstseins, dass ich bin, das ist etwas eigentlich völlig Unbegreifliches, ist das Bewusstsein, was der Urknall ist. Und darüber habe ich jetzt im neuesten Buch geschrieben, Geheimnisvoller Urknall, die Einheit von Mensch, Bewusstsein und Universum. Wissenschaftler, Physiker versuchen den Urknall zu erforschen, was es überhaupt ist. Sie kommen bis Millisekunden oder Nanosekunden an den Urknall heran, können die Welt beschreiben mit ganz gewaltigen quantentheoretischen Formulierungen. Aber was der Urknall wirklich ist, wissen sie nicht. Und der Grund ist, sie haben sich selbst ausgelassen. Sie wissen nicht, wer sie sind. Denn mit dem Verstand, der die Welt erforscht, der die Menschheit erforscht, wie Menschen, wie das Leben entstanden sein soll, mit diesem Verstand kann man das all das nicht herausfinden, weil der Verstand die Ursache selbst ist. Er interpretiert das, was eigentlich geistig ist, geistiges Gewahrsein. Die geistige Kraft, die hier wirksam ist. Und wer sich durch den Ich-Gedanken davon trennt, fällt aus der Einheit heraus in die Trennung. Und das ist die Welt. Und in der Welt getrennt zu sein, ist immer Einsamkeit, Stress, Angst, Verzweiflung, Bedrohung. Und wer bereit ist, die Trennung zu überwinden, sich quasi in der Welt, im Spiegel der Welt, im Spiegel aller Menschen zu erkennen, das ist das Ende der Bedrohung. Und das ist das Ende des Gefängnisses, das der Verstand ist.
Hast du vielleicht noch ein bestimmtes Thema oder wo du gerne drüber sprechen möchtest oder einen Wunsch?
Ich bin dankbar, dass ihr diese Arbeit tut, dass ihr Menschen zu Wort kommen lasst, die von diesem inneren Frieden sprechen und dass diese Erwachen des inneren Friedens, ja, eigentlich allen dient. Also meine Dankbarkeit aussprechen für das, was ihr tut, weil es dient dem Frieden in der Welt.
Ich danke dir.
Gerne.
Also um in Frieden zu kommen, geht es auch schon also um die Ausrichtung auf das Herz und die Umkehrung der falschen Glaubenssätze.
Na, die Glaubenssätze sind nicht falsch. Sie sind schmerzlich, sie erzeugen Schmerz. Und es beginnt mit Ich. Ich ist der menschliche Grundglaubenssatz. Er erzeugt Trennung. Und eine körperliche Identität. Und an dieser Körperidentität klebt der Urschmerz, die Urverletzung der Einheit. Und diesen Ich-Gedanken immer wieder zu überprüfen, diese Selbstbefragung ist ja auch, ja, Sokrates ist das Früheste, was mir jetzt so in Erinnerung ist, in der Philosophie, wo diese Selbstbefragung quasi in die Auflösung der Körperidentität führt. Also ist es nicht neu, das gewohnte Denkmuster, alle Konventionen zu hinterfragen für Freiheit. Und das ist der einzige Weg, den ich kenne, in den Frieden.
Und was, glaube ich, auch immer wieder auch Thema ist, der Körper altert ja und hat auch dann besondere Herausforderungen oder auch so Krankheit. Und wie kann man damit umgehen?
Indem du den Frieden damit machst. Körper werden aus dem Ich, aus dem Trennungsgedanken Ich heraus geboren und sie sind zum Sterben verurteilt. Und die Wahrheit ist, dieser Tod ist sogar hier und jetzt wirksam. Denn dieses Körper-Ich, bevor sich da etwas wirklich körperlich manifestieren oder festsetzen kann, beginnt ja schon die Umkehr, weil sich von diesem absoluten oder universellen Geist, dem einen Geist, nichts wirklich trennen kann, wirkt die Umkehr zurück sofort. Das heißt, der Tod ist immer allgegenwärtig. Wenn du denkst, du bist ein Körper, bist du zum Sterben verurteilt. Und dieser Sterbeprozess, es sieht so aus, dass dieser Sterbeprozess in der Zeit passiert und sich durch Alterserscheinungen oder manchmal durch Krankheiten zeigt. Körper sollen und müssen sterben. Und das ist auch nicht das Problem, sondern das Problem ist der Mensch, der denkt, dass er ein Körper ist. Wenn du also im Leben das Wesentliche bevorzugst, nämlich das Bewusstsein zu erwecken in dir, durch die Integration dessen, was scheinbar außerhalb ist, dann ist das der Weg in den Frieden zu dir selbst. Und das ist geistige Gesundheit, wenn du Krankheit bejahst. Körper dürfen sterben. Das ist nicht das Problem. Doch was ich bin, ist unsterblich, ist unverletzbar. Also sich mit körperlichen Erscheinungen, die sich verändern, zu versöhnen. Frieden bewahren ist für jeden möglich.
Frieden bewahren ist für jeden möglich. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Oder Bela, möchtest du noch was fragen? Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview.
Gerne. Danke.